die Wohlstandsbildner-Podcast-Reihe über Hamsterräder, Finanzexorzisten und was wir sonst noch alles ertragen müssen. Kapitel 17. Potsdonner nochmal. Kapitel 17 über Wirtschaftsjournalisten, Medien für finanzielle Bildung und Vermögensverwaltungen. Zum feierlichen Auftakt für diesen Podcast zitiere ich ein paar Zeilen von Gabor Steingart, entnommen seinem Morning Briefing, das am 8. April 2021 erschienen ist. Die Art von Journalismus, wie sie Steingart und sein Team zelebriert und seine Plattform The Pioneer, die empfehle ich ja seit längerem schon. Doch was ich da gelesen habe, das waren selten gehörte schöne Klänge für ein Investorenohr, in Worten komponiert von Journalisten. Und mir zeigt's, dass kritischer Wirtschaftsjournalismus die Themen Wohlstand und Vermögensaufbau weit mehr durchdringen kann, tja, als es der Großteil unserer heutigen Politiker tut. Ich zitiere: Die politische Linke will die Armen nicht reich, sondern die Reichen ärmer machen. Deshalb fordern SPD, Grüne und die Linkspartei im Chor eine Vermögensteuer und die Heraufsetzung der Einkommensteuer. Doch wer die Reichtumsdynamik nicht nur beklagen, sondern für die Gesellschaft fruchtbar machen will, muss sie verstehen. Denn das Vermögen von morgen beginnt in aller Regel mit dem aufgestauten Konsum von heute. Sobald der Sparer sein trauriges Dasein als Sparer überwindet, das durch die Einführung des Verwahrgeldes von traurig auf trostlos umgeschaltet hat, und nunmehr als Investor die Bühne betritt, wirkt jene geheimnisvolle Kraft, die der Weltwirtschaft und zugleich jedem Vermögenden zu immer neuem Wachstum verhilft. Darf ich den letzten Absatz nochmal wiederholen? Ich reduziere ihn auf den Kernsatz, den ich als neue Überschrift für das Wohlstandsbildner-Finanzseminar sogar verwenden könnte. Sobald der Sparer sein trauriges Dasein als Sparer überwindet und nunmehr als Investor die Bühne betritt, wirkt jene geheimnisvolle Kraft, die der Weltwirtschaft und zugleich jedem Vermögenden zu immer neuem Wachstum verhilft. Das ist schon toll und halt lange nach, oder? Doch es geht in diesem Morning Briefing noch weiter, mit vier Möglichkeiten, die Gabor Steingart auflistet, um von den Urkräften des Kapitalismus zu profitieren, wie er es ausdrückt, ausdrücklich auch den Nicht-Milliardären empfohlen. Ich beschränke mich dabei auf die dritte Möglichkeit. In der verweist Steingart jetzt wiederum mehrfach auf Dinge, die Teilnehmer des Seminars kennengelernt und im besten Fall noch in Erinnerung haben. Mein Motto, nicht bei der Bank, sondern wie die Bank investieren, ist eins davon. Und dann tritt doch tatsächlich eine alte Bekannte auf die Bühne, deutlich über 100 Milliarden Euro Eigenkapital schwer. Ich zitiere: Statt die niedrig verzinsten Kapitalanlagen zum Beispiel einer Allianzversicherung zu zeichnen, würde es mehr Sinn ergeben, sich an die Allianz SE selbst zu beteiligen. Die Gesellschaft performt qua Definitionen besser als ihre Produkte, weil der Allianzinvestor anteilig am Gewinn der Gesellschaft beteiligt wird. Wäre die Ausgangssumme im Jahr 2010 in die Aktien der Allianz SE geflossen, hätte sich das Sparvermögen um rund 147% erhöht und würde nun 2,36 Billionen Euro betragen. Da ist eine Menge Wohlstandsbildung drin, wie sie von institutionellen Investoren verstanden und gelebt wird und deshalb auch von uns Wohlstandsbildnern, wenn auch nur mit kleineren Summen. Also gerne diese Zeilen noch einmal zurückspulen, wirken lassen, genießen und verinnerlichen, wenn ich zu schnell zitiert haben sollte. Aber Gabor Steingart war auch damit noch nicht fertig und er gab seinem Hochamt finanzieller Bildung mit einem Schlusswort den eigenen Segen. Ich zitiere ihn auch hier aus diesem bemerkenswerten Morning Briefing. Fazit: Es gibt viele Wege, sein Geld zu verlieren. Der Weg, den Millionen deutsche Sparer gewählt haben, ist der sicherste. Für eine Trendumkehr müssten die Koordinaten im politischen Navigationssystem allerdings radikal geändert werden. Die privaten Vermögen wären nicht mehr der Feind, den es durch hohe Steuern zu dezimieren gilt, sondern das gelobte Ziel, das man gemeinsam ansteuern müsste. Die Mitte der Gesellschaft würde prosperieren und nicht erodieren. Der Vermögende wäre nicht mehr der andere, sondern man selbst. Der Vermögende wäre nicht mehr der andere, sondern man selbst. Könnte auch eine schöne Überschrift des Finanzseminars sein. Meine ausdrückliche Empfehlung also besonders für dieses Morning Briefing, das ihr im Internet sofort findet, wenn ihr eingibt Steingart, die große Wertvernichtung. Dann sollte als erstes Suchergebnis The Pioneer mit diesem Artikel auftauchen. Unsere weiteren Themen heute. Zuerst ein kleiner Nachtrag zu einem der letzten Podcasts, in dem mir der Schöpfer eines Zitats nicht eingefallen war. Wohlstandsbildner Christian hat Patrick dazu geschrieben. Andreas hat in seinem Podcast 35 das Zitat »Eine Sache mit Humor zu betrachten, heißt nicht, ihr den Ernst zu nehmen« gebracht und den Verfasser nicht mehr gefunden. Es war Peter Bamm, eigentlich Kurt Emmerich, ein deutscher Schiffsarzt, Chirurg, Journalist und Schriftsteller. Danke für den Hinweis, Christian, wobei mir der Name jetzt immer noch nichts sagt, wirklicherweise. Aber wenn das Zitat von ihm ist, dann soll ihm auch die Ehre gebühren. Und nun, liebe Podcasthörerinnen, liebe Podcasthörer, lass mich auf zwei Erlebnisse eingehen. Ich will über Eindrücke sprechen, die mir nun zum schon wiederholten Mal begegnet sind. Und das kann dir vielleicht die eine oder andere Antwort geben auf Fragen, bevor sie sich dir stellen. Ich rede hier über eine Hörerzuschrift zum letzten Podcast und ich rede über das Thema, was hat eine Vermögensverwaltung mit Vermögensaufbau zu tun? Zuerst zum letzten Podcast, zu dem mir einige geschrieben haben, wegen dieser Sache mit dem Sterben und dem Tod. Danke dafür an dieser Stelle. Diese Sache also scheint schon in einigen etwas berührt zu haben, das Fragen aufwirft. Und das klang dann so. Ist schon immer wieder überraschend, das Spektrum deiner Podcasts und zwischen Geld und Tod hin und her zu springen, ist nicht alltäglich. Habe ich jetzt aber richtig herausgehört, dass du dich mit deinem Nahtoderlebnis jetzt schon so ein bisschen wie ein Medium siehst? Darauf will ich antworten. Aber nicht als ein Mensch, sondern als zwei Menschen. Lass mich hier zwei Perspektiven und Rollen, die ich regelmäßig einnehmen muss, unterscheiden. Nämlich die des Wohlstandsbildners Andreas Ogger und des Privatmenschen Andreas Ogger. Ich versuche zwar, diese beiden so deckungsgleich wie möglich zu halten, allein es kann mir nicht immer gelingen. Das heißt jetzt aber nicht, dass sich eine der Sichtweisen der anderen widerspricht oder, das heißt schon gar nicht, dass ich eine Sichtweise nur vorgebe und die andere ist die eigentlich richtige. Einfaches Beispiel dazu aus der Wohlstandsbildnerarbeit. Da ist die Frage an mich, Andreas, ich habe eine Riester-Rente. Soll ich die kündigen? Also ganz klar, bei dieser Frage stehen Wohlstandsbildner und Privatmensch schon im Widerstreit zueinander. Als Wohlstandsbildner muss ich hier sagen, dass ich nicht befugt bin, das Produkt einer Altersvorsorge platt zu machen. Im Tausch gegen eine, vielleicht unternehmerische Beteiligung. Und das ist auch absolut meine Meinung als Berater im Sinne der Gesetze. Dass eine Altersvorsorge pauschal nicht gekündigt werden sollte, denn ich habe keinen Ersatz für etwas, das das Etikett Altersvorsorge tragen darf. Und das ist einfach nur wahr und ehrlich. Ich habe keinerlei Alternativen zu einer Altersvorsorge, weil meine Strategie nicht das Ziel hat, fürs Alter vorzusorgen. Ich bin Investor und immer auf der Suche nach plausiblen Wertschöpfungsketten. Und das, wie ihr ja letztlängst wisst, ist eine völlig andere Welt als die Welt der Altersvorsorgen. Der Privatmensch Andreas Ogger, der würde eher einfache Worte dazu verwenden und sagen, Altersvorsorge und Riester-Rente ist Mist. Doch ich muss aufpassen, meine beiden Rollen nicht zu verwechseln. Und wenn ich als Wohlstandsbildner gefragt werde, dann darf ich auch nur als solcher antworten. Und damit nun zu der Frage, habe ich jetzt aber richtig herausgehört, dass du dich mit deinem Nahtoderlebnis jetzt schon so ein bisschen wie ein Medium siehst? Der Wohlstandsbildner in mir antwortet im Brustton seiner Überzeugung. Nein, ich bin kein Medium. Ich halte allerdings diese Zustände für möglich, die einem Menschen einen direkteren Zugang zu seinem Unterbewusstsein erlauben und damit auch einen direkteren Zugriff auf sein über die Jahrzehnte angesammeltes und gespeichertes Wissen. Meine Vermutung ist nämlich, dass die völlige Ausschaltung meines Verstandes in diesen 27 Minuten Nahtodsituation so einem unmittelbaren Zugriff zumindest dienlich war. Doch, ich empfehle das nicht nachzuahmen. Es gibt genug Techniken, mit denen man auch ziemlich tief in die eigene Datenspeicher kommt, ohne fast sterben zu müssen. So, das sagt der Wohlstandsbildner dazu und er glaubt das auch, weil es für ihn wahr ist und ehrlich. Sollte ich nun aber diese Frage als Privatmensch Andreas Ogger beantworten, dann würde ich es wagen, ein bisschen philosophischer zu werden. Der Begriff Medium für Menschen, die Wissen oder sogar Weisheit weiterleiten, der ist ja schwer belegt. Da steckt ziemlich viel Räucherstäbchen Esoterik drin. Dabei kommt das Wort esoterisch ja mal ganz einfach vom Altgriechischen und heißt nichts weiter als innerlich. Wenn ich mir nun vorstelle, dass ich in einem Zwischenreich gelandet bin, das nicht mehr Leben bei Bewusstsein und noch nicht hirntot war, ja, dann war das schon eine sehr innerliche Erfahrung, wo womöglich nur esoterisch gefärbte Sprache hinkommt. Für mich war einfach nur auffällig, dieses Zwischenreich hat einen ganz schön geistigen Flash mit sich gebracht. Doch vielleicht war das auch den Medikamenten geschuldet, so genau weiß ich das natürlich nicht. Ich jedenfalls war begeistert von der Durchlässigkeit für Informationen, von denen mir viele als neu und teils ja richtig überraschend vorgekommen sind. Doch wo die jetzt hergekommen sind, das wäre rein spekulativ. Aber eine kleine persönliche und ganz schön medial-esoterisch angehauchte Schlussbemerkung würde ich als Privatmensch schon hinzufügen, nämlich: Vielleicht ist gar nicht die Frage, ob wir alle ein Medium sind. Vielleicht ist nur die Frage, ob wir das wissen und erfahren wollen. Nun zum zweiten Thema, das mir in letzter Zeit häufiger auf den Tisch fällt. Tatsächlich, wenn es nämlich mindestens um höhere sechsstellige, eher siebenstellige Summen geht. Ja, das hat wirklich zugenommen in den letzten 3 bis 4 Jahren. Nämlich, Patrick hat mit einem schlauen, aufgeschlossenen jungen Mann gesprochen, der mein Finanzseminar Ende 2020 besucht hat, wenn auch nur die Online-Variante möglich war damals. Die Idee der ganzen Wohlstandsbildnerei, die hat ihn dann nicht mehr ganz losgelassen. Dabei geht es natürlich auch schon um seinen eigenen Vermögensaufbau, aber mit eher überschaubaren Geldmitteln zurzeit. Was ihn mindestens so sehr beschäftigt, das ist das Geld seiner Familie. Denn die hat ihn mit ihren weitaus größeren Geldmengen klugerweise schon zu Lebzeiten eingebunden über die finanziellen Entscheidungen, was mit diesem Geld gemacht werden soll. Und was wurde damit bisher gemacht? Es wurde eine Vermögensverwaltung angeheuert. Und je nachdem, wie tief das Geld jetzt dort verbuddelt wurde, ist es nur unter großen Verlusten wieder rauszuholen, so zumindest meine Erfahrung. Verluste bis 25% würden mich dabei persönlich überhaupt nicht schrecken, aber viele wollen ja gerade bei einer erst kürzlich getroffenen Entscheidung nicht so viel Geld zahlen. Reden wir also mal über Vermögensverwaltungen. Das ist das Thema, das mir immer öfter auf den Tisch kommt. Und eines, das wie ziemlich vieles in der Finanzwelt aus wenig Licht und viel Schatten besteht. Also das mit dem Licht ist schnell erzählt. Mein Crème de la Crème-Prinzip der legendären 4% Exzellenz, egal in welchem Lebensbereich, das gibt es, ja, das gibt es sicher auch hier. Es gibt Vermögensverwaltungen mit einer Top-Performance. Das Problem sind eben die 4%. Wenn man in 100 Versuchen, durch Versuch und Irrtum, diese 4% finden will, dann hat man mit 96 Krücken in diesem Segment mitunter viel Geld verloren. Und das können auch die 4% der Profis nicht so schnell wieder reinholen. Klar, mit einer guten Grundlage an finanzieller Bildung ließe sich die Versuch- und Irrtumquote ohne Zweifel drücken. Aber jetzt stellt sich ja die Frage, braucht man überhaupt noch eine Vermögensverwaltung, wenn man selbst darüber Bescheid weiß, was all diese Verwaltungen eigentlich machen? Nämlich in Aktien gehen, natürlich mit einer am Verkaufstisch als hochkomplex angepriesenen Fundamentalanalyse der Charts, was beeindruckend aussehen soll, aber absoluter Mumpitz ist für den, der sich ein wenig mit der Börse auskennt. Aber die sitzen ja nicht, also die, die sich mit der Börse auskennen, die sitzen ja nicht an Verkaufstischen in Räumen von Vermögensverwaltungen. Also wie gesagt, ich frotzelliere nicht gegen die Exzellenz der 4% und auch nicht gegen die restlichen 16%, jetzt die nichts Überragendes, aber Vorzeigbares zustande bringen. Ich frotzelle gegen die 60% Durchschnitt bis hinunter zu den 20% Grottenschlechtigkeit. Aha, sie gehen in Aktien. Nur Blue Chips, Amazon, Google, Tesla, auch Daimler, VW und ist wieder auch am Kommen. Verzeihung, diese Leier der letzten 45 Jahre von sogenannten Finanzprofis, die belegt mich irgendwie sofort mit einer bleiernden Müdigkeit. Da frage ich mich, mit einem Depot für 7 Euro kann ich diese Dinger doch alles selbst kaufen? Nein, dann kommen ja Anleihen dazu. Aha, Anleihen in Minuszinszeiten. 1,3% auf 10 Jahre, boah. Da weiß man, was man hat. Aber nein, Herr Ogger, Sie haben noch Edelmetall vergessen, Rohstoffe und den Devisenhandel. Denn mit der norwegischen Krone und dem Schweizer Franken, da können Sie nicht viel falsch machen. Da kann ich mir nur die Augen reiben. Diese Vermögensverwaltungen machen es keinen Deut kreativer als die ganzen Lebensversicherungen und Banken. 20% der Anlegergelder landen in spekulativen Märkten, die für Rendite sorgen sollen, müssen. 80% landen dort, wo nicht viel passieren kann, aber wo von vornherein auch klar ist, laufende Erträge gibt es keine. Kosten gibt es auf jeden Fall. Und mit ein bisschen Glück bleibt beim Verkauf des Ganzen irgendwann ein bisschen Gewinn übrig. Tja, wenn sogar ein Wirtschaftsjournalist, der in seinem Wissen viel breiter aufgestellt sein muss als ein Anlageexperte, der 9 Stunden nur Anlagen analysiert, wenn so ein Journalist von dem Vorzug direkter Beteiligungen spricht, die einen Anteil an den Gewinnen eines Unternehmens versprechen, ja, warum erzählen Vermögensverwaltungen noch immer von einer Investorenwelt, in der völlig die Zeit stehen geblieben sein muss? Aber nun, das ist nicht das einzige Geschmäckle, wie der Schwabe sagt, das mir da aufkommt. Was ich auch häufig beobachten durfte, die Herren der Geldschöpfungen in diesen Vermögensverwaltungen informieren zuverlässig, wenn es in die richtige Richtung geht. Wohl in der Hoffnung, dass Erfolgserlebnisse die Geldbeutel nochmals öffnen. Rutscht es aber in die falsche Richtung, dann kommen die Reportings plötzlich spärlicher. Erheblich spärlicher. Und dann wird gerne auch mal mit verkackeiernden Kennzahlen operiert, die keine Kennzahlen sind. Zum Beispiel mit dem Begriff Durchschnittsrenditen. Da verweise ich gerne auf ein Video auf der Wohlstandsbildner Medienseite unter dem Titel Finanzsprech durchschauen. 25% Durchschnittsrendite bei Geldanlagen, aber 0 Gewinn. Ach, diese Vermögensverwaltungen. Ja, dabei sind sie doch eigentlich ehrlich, steckt schon im Wort. Sie verwalten doch nur Geld. Aber dafür nehmen sie halt ganz schön viel Geld. Und dann ist da die Frage der sogenannten Investment Ratio, die leider kaum ins Visier genommen wird. Und diese unverzichtbare Kennzahl bei der Prüfung von Emittenten und von deren Kosten, diese Kennzahl mit fast mystischer Faszination für Investoren, diese Kennzahl werde ich hier jetzt nicht besprechen, denn so goldenes Pulver mag ich nicht verschießen. Denn, Achtung, jetzt folgt eine Werbeeinblendung der Partei Wohlstandsbildung für Selbstdenker. Diese Kennzahl ist Teil der Videos im Investorenkurs für Wohlstandsbildner. Ja, ich habe ja schon in den vergangenen Podcasts über den Kurs gesprochen, der mich seit einigen Monaten beschäftigt. Ich habe noch vor Wochen von vielleicht 20 Videos fantasiert, maximal, und dann sind die Grundlagen für einen tieferen Blick in die Finanz- und Investorenwelt gelegt, dachte ich mir damals. Wie konnte ich nur so daneben liegen? Es steht nämlich zu befürchten, dass es am Ende über 40 Videos werden. Woher diese Fülle? Ja, weil das Thema einfach viel hergibt. Und ich mich immer gern von Ideen leiten lasse, die ja, ihr kennt es auch, oft erst während des Entstehungsprozesses auftauchen. Dann kommen halt so viele Videos zusammen und nicht wenige haben mehr als 10 Minuten. Das werden also ein paar Stunden Wohlstandsbildung. Ist das jetzt ein Geschenk, eine Chance oder eine Zumutung? Na, wir werden es erleben. Ich habe da jedenfalls eine Menge Zeugs hineingepackt, das ich auf noch keinem einzigen Finanzseminar erklärt habe. Vielleicht angedeutet, aber nie so ausgeführt habe, obendrein mit Folien zu jedem Thema. Tja, und in einem dieser Videos, mit dessen Skripte ich mich demnächst fast eine Woche ins Aufnahmestudio verziehe, in so einem Video habe ich so ausführlich über die Investment Ratio wie noch nie gesprochen. Okay, Werbeeinblendung ist geschlossen, weiter im Text mit Vermögensverwaltungen. Viele werden ja blass, wenn sie sich als Anleger vergegenwärtigen, wie viel Geld sie von ihrem Geld an die Jungs Jahr für Jahr abdrücken. Egal, ob das Portfolio im Wert steigt oder nicht. Das ist neben der Investment Ratio eben das Problem. Vermögensverwaltungen nehmen Geld dafür, dass sie irgendetwas tut. Sie nennen es verwalten, was ja eigentlich gar nichts bedeutet. Mir wäre viel lieber, sie würde Geld nehmen für Ergebnisse. Das heißt, sie bekommen gerne ein paar Weichkosten vorneweg bezahlt für die Einrichtung des Portfolios. Doch dann entlohne ich sie doch lieber fürstlich mit einer dicken Beteiligung am Gewinn, siehe oben, die Geschichte mit der Allianz, wenn sie denn eine erwirtschaftet haben. Ihr wisst es ja längst aus den anderen Podcasts, mir ist der Aufwand, die Leistung hinter einer Arbeit völlig wurscht. Ich wünsche mir ein Ergebnis. Ja klar, und das möglichst effektiv, effizient, elegant und ethisch. Und wer Ergebnisse liefert, der soll richtig gut bezahlt werden. Aber diese Jahresgebühren gehen gar nicht fürs Herumgeschiebe auf Aktien, die dann noch schlechter performen als die Märkte selbst. Ja, und dann ist da ja noch das Damoklesschwert der Investment Ratio. Grauenhaft, furchterregend, pures Entsetzen schürend. Und wenn ich mir eine Investment Ratio vorstelle von vielleicht 47% nach 3 Jahren, ziehe mir als Vermögensverwaltung aber Geld für ein ganz anderes Verhältnis, ja, dann ist es für mich eher Betrug. Wie er ja auch auf ganz legale Weise von nicht wenigen Fonds begangen wird. Doch weißt du, geduldig lauschender Podcast-Freund, lauschende Podcast-Freundin, was mich dann aber doch bis ins Mark hinein gefreut hat, in dem Bericht, den mir Patrick per Sprachnachricht hat zukommen lassen über sein Gespräch mit dem jungen, aufgeweckten Investorenfreund, da war das zu hören. Die Eltern sind auch deshalb mit der Vermögensverwaltung nicht so glücklich, weil sie dazu keinen inneren Draht, keine Verbindung, keine Begeisterung dafür haben. Sprich, sie fühlen sich mit ihrem Geld nicht verbunden. Pures Spotlight Nummer 7 erklingt da eines lebendigen, ausgewogenen Portfolios. Habt ihr dieses hochschwingende und tiefgreifende Kriterium eines stabilen, erfolgreichen Portfolios noch in Erinnerung? Dann spüren diese wackeren Eltern etwas, was sie vielleicht noch gar nicht genau in Worte packen könnten. Was aber der Faktor ist, warum unsere Finanzwelt so völlig aus den Fugen geraten ist. Weil zu viele Menschen mit einem Dollarzeichen im Auge, bitte nicht die Eltern, das sind jetzt natürlich andere in der freien Wildbahn, weil zu viele Menschen mit diesem Dollarzeichen im Auge und mit Blei im Herzen überhaupt nicht verbunden sind mit dem, was ihr Geld macht. Sie setzen andere dafür ein. Sie setzen Banken, Versicherungen, BlackRock oder kleinere Vermögensverwaltungen ein, damit die was mit ihrem Geld machen. Sie selbst sind nur der Geldverleiher. Und je weniger der sich einmischt, desto besser für die ganzen Verwaltungen. Nun, ich war nicht anwesend bei dem Gespräch von Patrick mit dem Wohlstandsbildnerfreund, daher waren das jetzt alles meine eigenen Worte und vielleicht habe ich das eine oder andere nicht ganz zutreffend gedeutet. Vielleicht erfahre ich das ja später einmal in einem persönlichen Gespräch mit der Familie, würde mich freuen. Das war jetzt Folge Nummer 17 dieser Hamsterradreihe und wenn ich wie immer schonungslos ehrlich gegenüber mir selbst sein will, dann ging es heute eigentlich nicht um Hamsterräder, aber ich wollte all das halt hier unbedingt jetzt erzählen. Und deshalb muss der Exorzist nochmal mindestens eine Woche auf seinen großen Auftritt warten. Aber er kommt. Dieser Exorzist, der schwingt hinter der Bühne schon sein Weihwasserpendel ganz aufgeregt herum und ich höre ihn die Beschwörungsformeln repetieren, um bald die vom rechten Finanzpfad abgekommenen Schafe vom Teufel zu befreien. Dem Teufel der Maßlosigkeit überdurchschnittlicher Renditen, die so gefährlich sind, für die vom heiligen Finanzstrahl ergriffene Gemeinde der Banken und Versicherungen. Bis dahin dir und euch eine gesegnete Zeit. Salut!